Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis mit diesen Themen bis um 6 Uhr. Das Bundesgericht zieht den Schlussstrich in Sachen Motorfahrzeugsteuern. Jetzt können Bernerinnen und Berner nochmal abstimmen. Das freut aber nicht alle. BKW hat einen neuen Verwaltungsrat. Der Atomroutinier ist dabei, der Solarpionier nicht. Und zum Abschluss von unserer Expo 02 Woche redet der Kulturwissenschaftler.
Es bleiben schöne Erinnerungen. Aber das sind Erinnerungen, wie wir sie vielleicht an anderen Anlässen haben. Aber es ist nicht die Erinnerung und es ist nicht die Auseinandersetzung mit der Schweiz.
Sagt Walter Leimgruber. Warum die Landesausstellung die Schweiz nicht nachhaltig geprägt hat, erzählt er im zweiten Teil der Sendung. Am Mikrofon Brigitte Mader. Zuerst Aktualitäten vom Tag, Christian Lichti.
Das Berner Volk stimmt nochmal über tiefere Motorfahrzeugsteuern ab, auch im September. Das Bundesgericht hat sämtliche Beschwerden gegen die Wiederholung abgelehnt. Die, die unterlegen sind, wetzen die Messer, Christian Strübin.
Die Abstimmung über die bernischen Motorfahrzeugsteuern wird wiederholt, weil weder das Verwaltungsgericht noch die Regierung noch der Grossrat einen Fehler gemacht haben, wo sie eine Nachzählung angeordnet, die eine neue Abstimmung verfügt und den Termin rausgeschoben haben, wo so neue Steuern gelten könnten. 4 Beschwerden von der SVP und vom Initiant für tiefere Steuern hat das Bundesgericht jetzt abgewiesen und so einen Schlussstrich gezogen unter eine unendliche Geschichte mit vernuschten Stimmzetteln in ein paar Gemeinden und einer Kaskade von Gerichtshändeln. Jetzt ist der Fall wenigstens klar, sagt der enttäuschte Initiant, der Oberaargauer Garagist Hannes Flückiger.
Wir können es nicht ändern, es ist ja so. Jetzt geht es darum, dass wir die Abstimmungen in der Folge unterstützen, oder? Es bleibt uns nichts anderes übrig.
Die SVP vom Kanton Bern holt die gleiche Kerbe. Jetzt erst recht, sagt die SVP-Geschäftsführer Aliki Panaidis, und zwar gerade auf zwei Ebenen.
Es ist uns sehr wichtig, dass so rasch wie möglich die Bernerinnen und Berner weniger Motorfahrzeugsteuer zahlen. Und wir sind auch überzeugt, dass wir die Abstimmung halt jetzt noch einmal gewinnen. Die andere Seite ist die rechtliche bzw. ich muss sagen, die demokratiepolitische. Wir haben ja noch den Vorstoss vom Nationalrat Joderhängig mit dem Ziel, dass man von dieser unsinnigen Idee abkommt, dass zwingend nachgezählt muss werden, wenn das Resultat knapp ist.
Die anderen Parteien sehen es zumindest in einem Punkt gleich. Jetzt muss man vorwärts machen mit dem zweiten Urnengang. Der Regierungsrat beschließt am nächsten Mittwoch voraussichtlich, er sei heuer im September.
Heute hat der Berner Stromkonzern BKW seine Generalversammlung abgehalten. Die war keine Plattform für eine grosse Abrechnung in Sachen Atomausstieg. Es ist genauso herausgekommen, wie es geplant war.
Der wahrscheinlich spannendste Teil der heutigen BKW-GV war eine personelle Frage. Wird der bisherige Konzernchef Kurt Rohrbach in Verwaltungsrat gewählt oder schafft es womöglich der grüne Solarpionier, Unternehmer und Forscher Urs Mundwiler, der von atomkritischen Gruppen ins Rennen geschickt worden ist? Die Antwort ist sonnenklar. Gewählt ist der Kurt Rohrbach und neben ihm der Kurt Schär, der Chef vom Huttwiler Elektrovelobauer Flyer. Der Urs Mundwiler hat nur etwa 1,5% der Aktienstimmen bekommen. Die Berner Regierung als BKW-Mehrheitsaktionär hat also kein grünes Zeichen gesetzt. Hat doch zu dem passt, was die Regierung sonst ging, sagt die Regierungsrätin Barbara Egger.
Wir schätzen den Herrn Mundwiler sehr. Er ist ein Solarpionier, er ist Professor an der Fachhochschule. Aber bei uns, bei der BKW, hat die Verwaltungsräte ein Evaluationsverfahren zu durchlaufen. Und der Regierungsrat hat nicht können entscheiden, nachdem er erst am Vorabend von dieser Kandidatur hat vernommen. Das ist eigentlich der Hauptgrund.
Auch die Zukunftsstrategie der BKW mit erneuerbaren Energien, effizienteren Kraftwerken und besseren Netzen ist nicht in Zweifel gezogen worden. Es hat auch von den Skeptikern nur eine Reihe anständige Fragen gegeben, die genauso anständig beantwortet worden sind. Und gleich, BKW ist herausgefordert, den Weg jetzt auch zu gehen, der Verwaltungsratspräsident Urs Gasche.
Die Zukunft hat angefangen, aber sie fordert es raus. Ich habe auch aber aus den Inhalten der Worte doch geglaubt, rauszuhören, dass man eine gewisse Hoffnung hat, dass wir es schaffen, dass wir eben den Weg, den wir einschlagen wollen, dass wir das Teil zum Erfolg führt. Wir trauen uns noch nicht alle zutrauen, dass wir mit voller Kraft das machen wollen. Aber im Grundsatz glaube ich gleich auch, das ist in dem Sinne ein positiver Grundton da gewesen, dass eben BKW ihre reiche Erfahrung, die sie hat, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, will nutzen, um jetzt hier wirklich einen Schritt vorwärts.
Kein Thema war der Fernsehen Jahresverlust von 66 Millionen, der erste Verlust überhaupt in der Geschichte der BKW. Die Rechnung ist mit 99% der Stimmen durchgewunken worden.
Das Regionalgericht Biel verurteilt einen Mann, der 2010 in Biel eine Prostituierte hat umgebracht, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Der Mann wird auch verwahrt. Das ist die mögliche Höchststrafe. Die begründet das Gericht mit der Brutalität von diesem Mord. Laut zwei psychiatrischen Gutachten muss man die Gesellschaft vor diesem Mann schützen. Die Staatsanwälte vom Kanton Freiburg haben ein kleines chaotisches Jahr hinter sich. Und zwar, weil Anfang letztes Jahr in der ganzen Schweiz die Staatsanwaltschaften mit den Untersuchungsrichterämtern zusammengelegt wurden. Darum mussten häufig provisorische Lösungen für organisatorische oder juristische Fragen gefunden werden, heisst es im Jahresbericht. Letztes Jahr sind in Freiburg gut 13'000 neue Strafverfahren aufgenommen worden. Davon waren Ende Jahr noch knapp 5'000 hängig. Das ist laut der Staatsanwaltschaft im Rahmen. Der Kanton Freiburg hat, wenn es um die Umwelt geht, noch fein ein bisschen zu tun. Das sagt der neueste Umweltbericht, den der Kanton heute herausgegeben hat. Eine grosse Baustelle sind vor allem die ehemaligen Abfalldeponien. Die Sanierungen haben erst bei einem Drittel von mehr als 1'000 Deponien angefangen. Und auch in Sachen Lärmschutz hinkt Freiburg hinterher. Es braucht etwa 100 Millionen Franken, wenn man im Kanton die Anwohner vor dem Verkehrslärm schützen will. Positiv erwähnt wird dafür, dass heute viel mehr Leute den öffentlichen Verkehr brauchen als noch vor 6 Jahren. Der neue Präsident des Walliser Kantonsparlaments heisst Felix Ruppen. Er ist 53 und der amtsälteste CVP-Grossrat. Jetzt ist er also der höchste Walliser für 1 Jahr. Der Reinhard Eier berichtet.
«Nennt mir das Land am Rhonestrand» mit der Landeshymne ist heute Morgen der Felix Ruppe als neuer Landeshauptmann von Hunderten von Gästen von Grampo zum Platz vor dem Regierungsgebäude in Sitten begrüßt worden. Das zeigt, dass der neue Präsident vom Parlament aber nicht nur Sitzungen zu leiten hat, sondern landauf, landab bei allen grossen Anlässen und Fest das Parlament dort zu vertreten hat. Altgediente Landeshauptmänner behaupten, dass das allein sich schon mehr als ein Halbtagsjob sei. Der Felix Ruppen, so schien er als Kollege Beat Rieder, sei dafür bestens geeignet.
Wer Felix Ruppen kennt, weiß, dass er nicht nur gesellig ist, sondern auch gut zuhören kann. Und falls nötig, bis in die frühesten Morgenstunden. Sowohl das erste wie auch das zweite sind Qualitäten, die einem Präsidenten des Walliser Grossen Rates gut anstehen.
Das Plenum hat heute Morgen der amtsälteste CVP-Grossrat praktisch einstimmig mit wenigen Enthaltungen in das Amt gewählt. Der Felix Ruppen hat sich stolz und gerührt gezeigt.
Freude über die Wahl, Respekt vor dem Parlament, Ehrfurcht vor dem Amt und Stolz, Ihr Landeshauptmann zu sein, beherrschen meine Emotionsebene.
Als Motto für sein Präsidialjahr wählen er die KMUs, die Klein- und Mittelbetriebe.
Ich kenne die Anliegen und die Möglichkeiten der KMUs und ich bin überzeugt, dass sie die Anerkennung und Unterstützung der Politik verdienen.
Der Felix Ruppen ist selber ein eingefleischter Gewerbler mit einem Elektrobetrieb in seiner Heimatgemeinde Nalters. Mit ihm steht wieder ein behäbiger, pragmatischer CVP-Politiker an der Spitze vom Parlament, ein Mann, der kein Abenteuer sucht, der aber bereit ist, seine Aufgabe zu übernehmen und zu erfüllen. Sei es als Präsident vom Parlament, als Familienvater, als Betriebsleiter, als Feuerwehrkommandant vom Dorf oder jetzt aber auch als höchster Walliser für ein Jahr.
Erste Vizepräsidentin ist übrigens die SP-Frau Marcel Monnet-Terretta und der zweite Vize, der Grégoire Dusset von CVP. Die beiden IB-Spieler Raoul Bobadilla und Pascal Dubay müssen die letzten 3 Saisonspiele auch zuschauen. Die Swiss Football League hat sie für je 6 Spiele gesperrt, weil sie im Spiel gegen Luzern letzten Samstag die Schiedsrichter beleidigt haben. Beide Spieler sind in der Nachspielzeit mit einer roten Karte vom Platz geflogen. Die Young Boys können gegen diese Sperrinnen noch Rekurs einlegen.
Heute Abend noch Grillwetter, morgen braucht es dann auch den Regenschirm. Besonders am Vormittag ist es nämlich häufig nass und die Wolken, die bleiben dann den ganzen Tag hängen. Es ist noch 15 Grad. Was ist mit den Klangtürmen, Monolith und der Wolke wirklich passiert? Am Schluss von Expo 02. Ein bisschen schmunzeln zum Abschluss von unserer Expo-Serie diese Woche. Zuerst aber ernsthaft. 10 Millionen Leute sind zwischen dem 15. Mai und dem 20. Oktober 2002 auf der Arteplage von Expo 02 zu Biel, zu Murten, zu Neuenburg oder zu Yverdon. Gesehen tut man davon heute nichts mehr. So ist die Landesausstellung auch angelegt. Alle Bauten, alle Pavillons sind zurückgebaut worden. Und was ist in den Köpfen geblieben von dieser Expo 02? Was hat sie gebracht? Das wollte ich vom Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber wissen. Der Walter Leimgruber beschäftigt sich an der Uni Basel mit der Alltagskultur, also mit dem, was unserem Leben Sinn gibt. Ich habe ihn die Woche getroffen. Walter Leimgruber, ich habe hier vor uns auf dem Tisch so einen Rostklotz. Steht drauf, Expo 2002, Monolith Murten. Wenn ich den jetzt so anschaue, diesen kleinen Monolith, dann habe ich gerade ein Bildformer vom Grossen, der in diesem Murtensee steht, wenn die Sonne dran scheint, leuchtet. Was habt ihr für ein Bild im Kopf?
Ich habe vor allem das Bild von einer Ausstellung im Kopf, nämlich von der Heimatfabrik, die auf ganz witzige Art probiert hat, zu zeigen, wie eben Heimat hergestellt wird, was für Ingredienzien das es braucht, und zwar eben mit quasi einem modernen Bild, nämlich von der industriellen Produktion. Ich habe aber auch die Übernachtung im Tipi mit meiner Familie im Kopf natürlich, weil das, wenn man kleine Kinder hat, eine wunderbare Erfahrung ist, wenn man mal so einem Ort kann schlafen. Der Monolith auch, den habe ich wunderbar gefunden. Ich habe es ein bisschen bedauert, dass der nachher nicht ist bleiben stehen.
Durchaus also Sachen, die euch im Kopf geblieben sind. Ich habe von euch aber in einem Zeitungsinterview gelesen, von dieser Landesausstellung, von dieser Expo 02, bleibe ich in den Köpfen nichts.
Nichts, habe ich glaube so nicht gesagt. Es bleibt...
Oder nicht viel.
Es bleibt in dem Sinne nicht viel, dass es bleiben schöne Erinnerungen. Aber das sind Erinnerungen, wie wir sie vielleicht an andere Anlässe haben, an lokale oder regionale Feste, an private Anlässe, an Ferienreisen, an Besuch vielleicht irgendwelche Vergnügungsanlagen, Disneyland oder so. Ich glaube, es bleibt auf der persönlichen Ebene natürlich immer etwas, wenn man sich ein paar Tage Zeit nimmt, zu einem herzugehen. Das ist eine Erinnerung, aber das ist nicht die Erinnerung und es ist nicht die Auseinandersetzung mit der Schweiz oder mit unserer Herkunft oder mit unserer Identität. Ich glaube, wenn man dort Leute würde fragen, dann würden sie sagen, ich habe viele nette Sachen gesehen, aber so genau erinnern, was der Inhalt von der einzelnen Ausstellungen war oder was das in mir ausgelöst hat. Ich würde mal behaupten, da ist bei vielen nicht mehr sehr viel rum.
Sind denn solche Erinnerungen, die ja sind gleich immerhin 10 Millionen Leute waren, die auf die Arte Plage sind, die haben alle ein bisschen das Gleiche gesehen. Es bleibt vielleicht schon ein bisschen etwas Angst zurück im Kopf. Zählt dir das nicht?
Doch, das zählt schon etwas. Ich glaube einfach, was man nicht daraus machen darf, ist sagen, das ist der Anlass, der für die Schweiz prägend war, der für unser Selbstverständnis prägend war. Ich würde es eher als in dem Sinn angenehmen Anlass, auch als tolle Freizeitbeschäftigung bezeichnen. Es ist das, was ja heute gesellschaftlich prägt. Es ist ein Event, wie mich vielleicht in meiner Jugend ein Open Air, ein dreitägiges, total prägt, weil ich ganz viele Erinnerungen habe, nicht nur an die Musik, die ich gerne habe, sondern an die Freunde, die ich mit ihnen gewesen bin und so weiter. Auf dieser Ebene würde ich meinen, funktioniert so eine Ausstellung wunderbar. Ich glaube, es gibt eine andere Ebene, und das ist vielleicht die, die auch angestrebt war von den Organisatoren, das Nachdenken über die Schweiz und über die Gesellschaft und woher wollen wir, was ist der Weg. Ich glaube, gerade die schöne Landschaft und zum Teil das gute Wetter und gerade die schöne Erfahrung mit der Familie, mit Freunden und so weiter, die verhindern das eher ein bisschen, weil man hat dann, glaube ich, nicht so grosse Lust, sich tiefsinnige Gedanken zu machen, woher wollen wir, was sind die grossen Fragen, auf uns zukommen. Man nimmt vielleicht den einen oder anderen Anreiz mit und das ist sicher gut, aber man darf es auch nicht überbewerten.
Also in euren Augen, die Ausstellung war einfach zu wenig politisch gewesen, sonst würde mehr bleiben.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie war eigentlich sehr politisch gewesen. Wenn man die verschiedenen Ausstellungen anschaut und das Konzept, würde ich meinen, die Organisatoren, die Organisatorinnen haben sich grosse Mühe gegeben, wirklich spannende Themen auszuwählen. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass das gescheitert ist. Ich würde auch nie sagen, dass es langweilig war. Absolut nicht. Ich glaube einfach, dass die Art von Anlass, egal wie man es macht, einfach eine beschränkte Wirkbarkeit kann haben, eben weil es so ein bisschen der Event-Charakter ist und nicht, weil es eine Form ist, die wirklich zur Auseinandersetzung zwingt. Ich glaube, man kann nicht befehlen, jetzt sind wir reflexiv, jetzt denken wir noch. Ich glaube eher, das kommt aus bestimmten Situationen, aus bestimmten Momenten raus und die kann man nicht vorgeben.
Der Event-Charakter, den ihr jetzt ansprecht, das ist ja irgendwo auch ein bisschen der Zeitgeist jetzt, das Lustvolle, das Unbekümmerte, die Woche Blur, man geht dort rein, lässt sich besprühen, Mir ist die Neuenburg am Geh, sieht da die künstlichen Schilfstangen im See innen. Das spiegelt da irgendwo ein bisschen den Zeitgeist, der heute herrscht, mit dem Sorgenlosen, den man halt sucht, vielleicht auch in dieser Welt.
Also in dem Sinn, denke ich, ist die Expo ein wunderbarer Spiegel von der Gesellschaft.
Und das ist ja irgendwo etwas Geschichtliches.
Und das ist in dem, also ich denke, wir werden das einmal anschauen. Das ist eine Epoche, die prägt war von einer gewissen Lockerheit, würde ich jetzt einmal sagen, von einem gewissen Bedürfnis eben nach easy going, easy life. Wegen dem hat aber dann genau die Art von Veranstaltung nicht die gleiche Bedeutung wie zum Beispiel ein Landi 39. Das hat aber nichts mit der Qualität von der Veranstaltung zu. Die Landi 39, die ist ja quasi gegadelt worden, kann man fast sagen, in einem negativen Sinn, durch das, dass nachher der Krieg ausgebrochen ist.
Also die geistige Landesverteidigung.
Die Angst, die man plötzlich hatte, was passiert? Sind wir bedroht? Wie müssen wir uns verhalten? Wie die ganzen Diskussionen um die politische, gesellschaftliche Positionierung von der Schweiz, das haben die es organisiert haben, in dem Sinn gar nicht können wissen.
Was hat es denn braucht in euren Augen, jetzt Walter Leimgruber, dass es Eingang hat gefunden in Geschichtsbücher?
Ich glaube, das ist etwas, wo man nicht kann vorweg definieren und vorweg bestimmen. Wie gesagt, 39, da ist etwas Gewaltiges passiert und wegen dem ist das in den Köpfen dann wirklich geblieben haften. Das sind, ich weiss es aus den Beschreibungen von einigen Leuten, die damals gewesen sind, so quasi der Übergang von diesen unbeschwerten Moment von der Landesausstellung zum Kriegsausbruch. Das ist natürlich in dem Kontrast innen von den Gefühlen, die man hat, etwas, was einem wirklich prägt fürs Leben. Den Kontrast haben wir nicht gehabt. Gott sei Dank kann man auch sagen. Gott sei Dank ist nichts passiert, dass uns die Expo dann so in Erinnerung muss bleiben. Aber wie gesagt, das kann man nicht definieren. Das sind eher historische Ereignisse, die dann dazu führen, dass plötzlich so eine Diskussion losgeht, dass man sich plötzlich auf eine andere Art muss besinnen. Da kann man lang vorweg planen. Ich glaube, die Art von Auseinandersetzung, die Art von Gespräch, die kommt dann, wenn sie muss kommen, weil Politik, Gesellschaft entsprechend Probleme hat, in der Krise steckt. Und die kommt nicht dann, wenn man es organisiert auf einer Expo hin.
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Gelbvernichtungsmaschine anschaue von Bio, also ich meine, die hat sich ja wie fast ein bisschen in der Realität im übertragenen Sinn geholt.
Wir haben uns ja damals alle amüsiert ab dieser Maschine. Einige haben sich, glaube ich, auch geärgert über die Symbolik und auch über das Protzen mit dem Gold aussen dran. Und in dem Sinn muss man sagen, das ist ein bisschen prophetisch gewesen. Das ist, hat damals, glaube ich, noch niemand wirklich gesehen, wie real sozusagen der spielerische Umgang mit dem Geld und mit dem Gold gewesen ist. In diesen verdichteten Momenten können einzelne Elemente schon Bedeutung bekommen. Ich bin aber nicht sicher, wie viele Leute sich jetzt wirklich im Rahmen der Finanzkrise und jetzt der Verschuldungskrise an den Pavillon zurückerinnern und sagen, aha, das ist doch genau damals sozusagen angekündigt gewesen. Ich glaube, es ist schon fast wieder ein bisschen weit weg, dass man die Verbindung dann so direkt macht.
Und weil es nur ein kleiner Teil ist und nicht für das Ganze steht. Aber gleichzeitig, weil ja, wie dir jetzt sagen, nichts bleibt haften, außer die weisst noch Erinnerungen. Es war eine teure Sache, 1,5 Milliarden, die man ausgegeben hat dafür. Aber es sei in euren Augen gescheiter ganz lassen, jetzt hinterher gesehen.
Ich würde auch eben nicht unterschätzen. Ich glaube, die symbolische Ebene, dass ein Land eine Anstrengung macht, um sich zusammenraufen, um eben auch viel Geld auszugeben, um wieder einmal zusammenzukommen, die ist nicht zu unterschätzen. Und auch wenn das nur für die einzelnen Leute ein paar gute Tage gewesen sind, wenn es für 10 Millionen ein paar gute Tage gewesen sind, wo sie ihnen wieder Freude am Leben gegeben hat und wo ihnen vielleicht auch eine neue Region bekannt gemacht hat, die sie vorher nicht so kennt haben, kann man sagen, das ist ein Ziel, das sicher erreicht ist. Man könnte sich natürlich auf der anderen Seite genauso fragen, könnte man das Geld vielleicht auch ein bisschen längerfristig anlegen, ein bisschen nachhaltiger? Wäre es nicht gescheiter, das in Aktionen zu investieren, die über lange Zeit laufen, wo sich stärker vielleicht durch das auch dann in den Köpfen der Leute eingraben? Ich denke, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, weil die Art von gigantischen Anlässen haben wir ja eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren an ganz verschiedenen Orten. Also national, international, Weltausstellungen. Und manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, der Publikumsaufmarsch ist zwar enorm, aber eben das, was zurückbleibt, nachher, das ist nicht das, was sich die Leute erhoffen, wenn man schaut, wo in den letzten Jahren Weltausstellungen stattgefunden haben. Die meisten Leute in diesen Städten, die sind eigentlich eher frustriert, dass es nicht die Wirkung hat. Wir sehen das Gleiche mit den Olympischen Spielen, mit Weltmeisterschaften und so weiter. Da wird unglaublich viel Geld ausgegeben, damit es ein, zwei Wochen rund läuft. Nachher hocken die einen auf einem Schuldenberg und die anderen sind schon lange wieder am nächsten Event.
Gut, im Fall von der Expo 02 müsste ich euch da jetzt ein bisschen widersprechen, mindestens was Bio angeht. Zum Beispiel, dort ist man, hat die Expo wirklich so ein bisschen einen Aufschwung gebracht, Bautätigkeit, dass man sowohl von Privaten wie von Unternehmen das Image, das man geändert hat, aber auch Murten, immerhin einen neuen Bahnhof. Also, und die Leute scheinen mir dort an diesen Orten nicht wirklich frustriert. Man hat das Gefühl, mal die... Es war zwar froh gewesen, zum Teil sicher, so, jetzt haben wir den Rummel langsam ein bisschen durch, aber gleichzeitig, weiss nicht, vielleicht würde sie gleich wieder sagen, mal, machen wir doch das bei uns.
Da würde ich Ihnen recht geben. Die Beispiele, die ich jetzt angeführt habe, sind auch häufige Beispiele, wo man wirklich mit der grossen Kelle angerichtet hat, ohne zu schauen, was nachher die Folgen sind. Und da sind die Schweizer ein bisschen vorsichtiger im Wirtschaften. Und die haben das in dem Sinne einem Verhältnis gemacht, das durchaus sinnvoll und erträglich ist. Und ich glaube, wenn jemand von der Expo profitiert hat, dann ist es vielleicht weniger die Schweiz als Gesamtheit, als die Region. Weil es ist wirklich eine Region, wo viele Schweizer nicht wirklich im Bewusstsein haftet, obwohl sie sehr, sehr schön ist. Entweder geht man in die Alpen Skifahren oder man geht in eine von den grossen Tourismusdestinationen. Da haben die drei Seeregionen, glaube ich, wirklich können Terrain gut machen. Und das ist ganz sicher ein positiver Effekt. Das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen.
Sagt der Walter Leimgruber. Er ist Kulturwissenschaftler und beschäftigt sich an der Uni Basel mit Alltagskultur. Die Expo 02 vor 10 Jahren, der Grossanlass in der Schweiz. Mitte Mai hat man Monolith Klangtürm die Woche Blur zuerst mal von innen anschauen können. 5 Monate später war dann wieder Schluss gewesen. Das hat Christian Strübin vor 10 Jahren inspiriert. Wir sind darum ins Archiv. Sein Schnappschuss von dem zumal zum Abschluss von Expo 02 hier nochmal in voller Länge.
Dir, jetzt wäre doch die Expo nur noch ein paar Tage gegangen, nur noch gute Woche. Und jetzt das. Ohne Vorwarnung, ohne die geringste Chance können zu reagieren. Mit so etwas hat niemand gerechnet. Und darum war es wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Da hat sich doch ein Morgen der Arteplatz-Chef vom Urten die Augen gerieben und gesagt, da ist doch noch etwas gewesen, wenn man den Gedanken in aller Konsequenz fertig denkt. Der Monolith hat gefehlt. Und das Biel ein Klangturm. Und das neue Burg die Holzkugel, der Palais d'Équilibre. Und das Yverdon die Wolkenblur. Und niemand hat etwas gesehen und etwas gehört. Die Polizei ist schauen und mit leeren Händen zurückgekommen. Das Überwachungsquader ist schauen und mit leeren Händen zurückgekommen. Monolith und Co. sind spurlos verschwunden gewesen. Nelly Wenger ist daraufhin in das Kloster Sacre-Dieu im französischen Jura eingetreten und hat nie mehr ein Wort geredet. Und die Arteplatz-Chefs haben sich in einem Weinkellerzwang sinnlos betrunken. Nur der Meteorologe, der morgen um 2:30 die neuesten Wettersatellitenbilder auf dem Bildschirm angeschaut hat, hat sich ein bisschen gewundert, aber einem ganz kleinen Wetterfröntli, wo da zielstrebig Richtung Osten gezogen ist. Und so hat Kugel gekugelt oder Würfel gewürfelt, und der Turm hat sich gewundert und ist vorwärts gekommen, Stung für Stung und Tag für Tag. Und der Monolith hat nur manchmal ein bisschen gejammert, auf dem Asphalt gespürt hat Nieten. Und über allem ist die Wolke blöd geschwebt und hat unterschiedlich geregnet und den wunderlichen Konvoi damit beschützt, gegen Staub und gegen Hitze und vor allem gegen fremde Blicke von allen Seiten. Und ein Morgen, wo die Sonne aufgegangen ist über Ägypten, ist neben der Pyramide von Gizeh ein Würfel gestanden und eine Kugel und ein Turm. Und sie haben aus dem Ort einen Ort gemacht von vollendeter Geometrie. Und darüber ist die Wolke blöd geschwebt und hat gleich geregnet und die Leute in der Wüste haben es als Wunder angeschaut. Und der Monolith war es wohl wie noch nie, weil er in der trockenen Luft nicht mehr weiter gerostet hat. Und der Turm hat im Wüstenwind leislich vor sich hergeklungen. Und die Kugeln war glücklich, dass sie in der Nähe von der weltberühmten Bibliothek von Alexandria ist und nicht geändert hat als Gemeindebibliothek von Lancy. Wie? Ja, und einmal hat der Würfel der Kugeln einen Mupf gegeben und gesagt, es sei schon noch gespässig. So viele Schweizer Touristen hätte es der Expo nie gehabt.
Der Christian Strübin, der sich im Oktober 2002 vorgestellt hat, was aus Monolith, Klangtürm oder Palais d'Équilibre wird. Das ist ja der Schlusspunkt von unserem Blick zurück auf die Expo 02, 10 Jahre danach. Ein Dossier mit allen Beiträgen findet ihr bei uns im Internet regionaljournal.ch.
Regional Diagonal, in der Sendung morgen geht es um Gipfelkreuz. Eben Sottig hat einen Greyerzer Bergführer beschädigt und ist darum verurteilt worden, wegen Störung der Glaubensfreiheit. Wir diskutieren, ob die Kreuze auf den Gipfel gehören oder ob die Schweizer Berge konfessionslos sein sollen. Der Zuger Rohstoffgigant Glencore ist bis jetzt der Inbegriff von einem verschwiegenen Konzern gewesen. Mit dem Börsengang aber hat Glencore seine Türen müssen auftun. Wie weit die Türen wirklich aufgegangen sind, das haben wir an der ersten Generalversammlung herausfinden. Und dann reden wir über den Mann, der weiss, wie man einen Panther einfängt. Es ist der Wilderer Richi Müller. Anno 1933 ist er im St. Gallen-Dörfli Walde so einer Raubkatze begegnet, hat sie geschossen und gegessen. Heute noch wird der Richi Müller als Held gefeiert und von Schulkind besungen. Die und weitere Geschichten morgen Mittag nach den 12 Nachrichten hier auf DRS 1.
Und jetzt DRS 1 kurz vor den 6. Das Wichtigste vom Tag noch mal kurz für die Region Bern-Fribourg-Wallis. Christian Lichti.
Die Abstimmung über die Höhe der Motorfahrzeugsteuer wird nochmal wiederholt. Auch im September. Das Bundesgericht hat sämtliche Beschwerden gegen die Wiederholung abgelehnt. Der BKW-Konzernchef Kurt Rohrbach ist im BKW-Verwaltungsrat gewählt worden. Mit ihm oder Kurt Schär vom Elektrovelobauer Flyer. Keine Chance an der BKW-Generalversammlung hat der Solarpionier der Urs Mundwiller gehabt. Der Kanton Fribourg hat in Sachen Umweltschutz noch viel zu tun. Zum Beispiel beim Sanieren von alten Küderdeponien oder beim Lärmschutz. Das steht im neuesten Umweltbericht vom Kanton. Positiv sei ich dafür, dass der Kanton in den letzten 6 Jahren verschiedene Gesetze für den Umweltschutz erlassen hat. Der neue Präsident vom Walliser Kantonsparlament ist der Felix Ruppen. Er ist 53 und der amtsälteste CVP-Grossrat.
Morgen ist das Badewetter schon wieder vorbei. Wer festet, muss ein Trocknungsplätzchen haben. Die genaue Prognose hat jetzt Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute am Abend bleibt es noch sonnig und lang auch noch warm. Wir halten es also gut noch von aussen aus. Erst nach Mitternacht gibt es dann die ersten Regengüsse oder Gewitter. Morgen ist es dann schon meistens bewölkt und zwischen dem Jura und dem Napf regnet es auch. Im Oberland und im Wallis schonet es zuerst noch ein bisschen. Gerade in den Fischbertälern sieht man wahrscheinlich auch noch kurz die Sonne. Die Regenwolken ziehen aber dann im Laufe des Tages weiter zu den Alpen. Auch hier wird es nass. Dazu kann es mal auch kräftige Windböen geben. Schneien tut es bis etwa 2000 Meter. Die Temperaturen sind morgen mit rund 18 Grad noch am wärmsten. Am Nachmittag gibt es in Bern und Murten nur noch 15 Grad, in Langnau und Meiringen noch 13 Grad und in Brieg längt es noch für 18 Grad. Der Muttertag wird dann wieder recht sonnig, es bleibt aber mit Beisen kühl bei höchstens 14 Grad.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, die Sendung zusammengestellt hat Elisa Henni. Mein Name Brigitte Mader. Alle News auch im Internet, die Adresse regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.